Herzlich willkommen zur vierten Episode des Republik Tech Podcasts. Heute sprechen wir über digitale Ethik und den Schweizer Versuch, ein Digital Trust Label zu etablieren.
Die Schweiz hat international sehr gutes Ansehen und sehr gute Reputation. Und es ist tatsächlich so, dass solche Geschichten dazu geeignet sind oder auch ein Risiko darstellen für unsere gute Reputation und für das Vertrauen, das man auch in unser Land und in unsere Neutralität hat. Aber andererseits muss man natürlich das auch mal in einen historischen Kontext stellen. Ich bin auch einverstanden, dass es eine lückenlose Aufklärung braucht. Mit welchen Mitteln werden wir nachher noch diskutieren. Aber ich glaube, wir müssen uns auch selber die Frage stellen, wie wir mit dieser Frage umgehen. Oder die Geschichte ist altbekannt. Die Rundschau hat schon 1994 darüber berichtet. Jetzt tut das Schweizer Fernsehen seit dem Dienstag das anteasern, versucht mit allen Mitteln die Diskussion im Gang zu halten. Heute führen wir noch eine Arena darüber.
Ja, diese Frau, die wir eben gehört haben, das ist Christa Markwalder, Nationalrätin der FDP in der Sendung Arena. Und sie hat sich da zur Krypto-Affäre geäußert. Nochmals einen kurzen Hintergrund. Der deutsche Bundesnachrichtendienst BND und der US-Auslandsgeheimdienst CIA kauften in den 1970er Jahren verdeckt die Zugerfirma Krypto, die wiederum Chiffriergeräte zur Verschlüsselung geheimer Kommunikation in alle Welt verkaufte. Jetzt haben Recherchen der Rundschau-Sendung SRF, ZDF und der Zeitung Washington Post gezeigt, dass die Kryptogeräte so manipuliert gewesen waren, dass die Geheimdienste die Kommunikation trotz Verschlüsselung mitlesen konnten. Über 100 Staaten sollen von der Abhöraktion betroffen gewesen sein. Ja, was denkst du, Nicolas, was bedeutet das für die Schweiz politisch und diplomatisch? Jetzt einfach noch als Einstieg.
Gut, von Seiten der offiziellen Schweiz hat man ja bereits vernommen, dass international große Reaktionen, insbesondere von Staaten, ausblieben, was sehr wahrscheinlich damit zu tun hat, dass Abhöraktionen durch Geheimdienste keine Neuigkeiten sind. Ich war vor kurzem an einem Anlass, an dem Adam Siegel, ein amerikanischer Cyber Security und Policy Experte, gesprochen hat, und er wurde dann auch aus dem Publikum gefragt, was er zu Krypto, auch in Bezug auf Schweizer Neutralität etc. sagt, und meinte so, wirklich in der sicherheitspolitischen Community hat das nicht wirklich die Leute erstaunt, höchstens, dass es jetzt rausgekommen ist. Das ist vielleicht das Erstaunliche, aber nicht unbedingt, dass es stattgefunden hat, denn man hat sich daran gewöhnt, dass einfach versucht wird, auf alle möglichen Art und Weisen jemanden abzuhören, und diese ganzen Crypto Wars, jetzt Crypto losgelöst vom Namen der Firma, wirklich darauf bezogen, dass man Hintertüren in Verschlüsselung einführen möchte. Das ist ein Thema, das wirklich leider immer wieder aufgewärmt wird. Also ich denke, Hintertüren in Verschlüsselungsalgorithmen werden uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
Meine These ist ja die, ich habe schon einen Kommentar dazu geschrieben bei der Republik. Ich denke, es richtet schon durchaus Schaden an, und zwar was die Reputation der Schweizer Digitalwirtschaft betrifft. Und zwar wird das die sogenannte Swissness-Marke in Sachen Digitalisierung noch mehr beschädigen. Also wir hatten schon vorher nicht so einen guten Ruf. Ich werde diese These noch etwas ausführen.
Ja,
die werden wir noch diskutieren. Genau. Vor allem im Kontext der neu lancierten Ethik-Initiative, um die es in diesem Podcast gehen wird. Die Swiss Digital Initiative soll eine Art internationale Ethik-Initiative sein, lanciert von einer Stiftung, der Swiss Digital Initiative Foundation, mit Sitz in Genf. Sie ist momentan alimentiert vom Verband Digital Switzerland wiederum, also von der offiziellen Vertretung der Schweizer Digitalwirtschaft, und auch der Bund ist da involviert. Bundespräsident Ueli Maurer im letzten Jahr hat dann die Swiss Digital Initiative präsentiert an der UN-Vollversammlung am 25. September in New York, damit auch einige Leute verblüfft, weil eigentlich war ja das Thema an dieser UN-Versammlung war eigentlich Klimagerechtigkeit. Und er hat eigentlich ja den Fokus auf Digitalisierung gelegt, respektive, dass es jetzt darum gehen wird, ethische Prinzipien zu fördern. Er redet von Privatsphäre als einem fundamentalen Recht. Ich fand das sehr bemerkenswert, muss ich sagen, weil Herr Ueli Maurer dann eine leicht andere Rede hielt, und zwar ein paar Wochen vorher an der Nationalen Konferenz Digitale Schweiz.
Wir sind gut unterwegs, wir haben beste Voraussetzungen, um im Bereich der Digitalisierung weiterhin zur Weltspitze zu gehören. Wir haben beste Voraussetzungen, Sicherheit zu schaffen. Wir haben beste Voraussetzungen, uns hier weiterzuentwickeln, weil wir haben Hochschulen, aber die Hochschulen selbst sind ja nichts ohne gute Studenten und junge Leute, die vorwärts kommen wollen. Ich denke, das haben wir, und der Staat hat hier günstige Voraussetzungen zu schaffen für diese Entwicklung. Und hier muss der Staat gewisse Risiken eingehen. Wir haben die Tendenz, wenn etwas Neues kommt, zu sagen, ja, ja, an das gedacht, an das gedacht. Wenn wir so arbeiten in einem Bereich, der so dynamisch ist, verlieren wir den Anschluss. Hier müssen wir in der Lage sein, politisch auch gewisse Risiken einzugehen, nicht unkalkulierbar, aber wer vorwärts kommen will in einer neuen Technik, die in einigen Jahren das Leben der Welt bestimmt, der muss vorwärts gehen und kann sich nicht um alle Bedenken kümmern.
Wer vorwärts kommen will, der kann sich nicht um alle Bedenken kümmern.
Ich finde, wir sollten jetzt da nicht einen zu großen Widerspruch hineinlesen, denn für mich schließen sich diese beiden Reden nicht aus. Das zeigt vielmehr, dass Bundesrat Maurer hier versucht, einen Spagat zu schaffen, der oft in den Reden immer wieder angekündigt wird, nämlich das Potenzial möglichst gut zu nutzen, dabei aber den potenziellen Schaden oder Risiken möglichst zu minimieren. Und das ist insofern eine erstrebenswerte Mittelposition, denke ich, zwischen dem einen Extrem, wo man sagt, wir kümmern uns überhaupt nicht um die Risiken und machen einfach, was neu ist, was cool ist, probieren einfach aus, egal wie groß die Risiken sein mögen. Und dem anderen Extrem, das du jetzt vielleicht ein bisschen aus deiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung herausgehört hast, nämlich zu sagen, ja, alles, was ein bisschen risikohaft ist, da sollten wir wirklich sehr gut überlegen und sehr lange warten. Und ich denke hier, dass er hier versucht hat, eine Mittelposition zu etablieren, was ich durchaus erstrebenswert finde und deshalb auch nicht denke, dass das ein Widerspruch ist.
Ja, das kann sein. Also ich muss sagen, ich finde die Rede von Ueli Maurer bei der Nationalen Konferenz einiges glaubwürdiger als das, was er dann propagiert. Er hat ja dann auch sehr stark immer mit dem Digitalplatz Schweiz argumentiert und gerade das ist eigentlich in meinen Augen etwas lächerlich. Jetzt möchte er eben diese Swiss Digital Initiative, möchte ein Label Digital Trust lancieren. Das soll eine Art Gütesiegel sein zur Zertifizierung der digitalen Vertrauensfähigkeit der Konsumenten. Ja, wenn dann ein Unternehmen, ein Webdienst dieses Gütesiegel erhält, dann ja, ist man vertrauenswürdig und die Kriterien dabei sind ja faires Datenmanagement, Sicherheit des Dienstes, vertrauenswürdiger Umgang mit den Nutzern. Und also ich finde, die Idee ist durchaus smart, weil es geht eben darum, dass man ethisch abstrakte Prinzipien wie Offenheit, Fairness, keine Diskriminierung auch messbar sein kann, dass die digitale Wirtschaft etwas mit diesen Prinzipien anfangen kann und arbeiten kann und auch diese umsetzen kann. Es wird ja auch jetzt momentan von Vertretern der Universität Zürich und Genf werden diese zurzeit entwickelt, diese Indikatoren. Aber ja, ich habe eigentlich 2 bis 3 große Kritikpunkte. Birgt so ein Label nicht die Gefahr des Ethics Whitewashing, also auch ein Thema, das momentan in den Tech-Medien breit diskutiert wird. Also gerade viele Big-Tech-Unternehmen fänden das ja toll, wenn jetzt sie sich selbst regulieren können, wenn sie sich selber zertifizieren können, damit sie eigentlich so politische, scharfe Regulierung umgehen können. Das ist die eine Frage und habe ich auch so ein bisschen den Verdacht bei der Schweiz, weil wir da eben sehr zurückhaltend sind bei diesem Thema politische Regulierung. Und das führt mich auch gleich zum zweiten Kritikpunkt. Meiner Meinung nach ist die Schweiz einerseits irrelevant als Messenger für digitale Ethik, weil sie sich bisher da keinen Namen gemacht hat und keinen wirklich guten Leistungsausweis bei ethisch abgestützter Digitalisierung vorzuweisen hat.
Ausgezeichnet. Ich bin mit keinem der Punkte einverstanden. fangen wir mit dem ersten Kritikpunkt an, dieser Gefahr der Angst vor Ethics-Washing. Einfach kurz zum Begriff. Hier geht es um die Sorge, dass Unternehmen sagen, ja, wir werden uns selbst Regeln geben, werden uns selbst regulieren. Das Ganze ist dann aber nur ein Feigenblatt. Das wird auch oft verglichen mit Aktionen im Rahmen der sogenannten Corporate Social Responsibility, CSR, wo dann immer so ein bisschen der Verdacht laut wird, ja, das ist doch alles nur PR etc. Ich war jetzt an der Shift einer Konferenz zu digitaler Ethik und konnte dort auch kurz mit Leuten sprechen, die unter anderem Firmen beraten, sei das Ethikgremien oder auch ethischen Kodizes intern. Und diese Leute können natürlich den Vorwurf des Ethics-Washing nicht mehr hören. Die sagen, das ist populistisch, wenn man sagt, dass das nur PR ist. Das setzt absolut null Vertrauen in die Wirtschaft voraus und stimmt auch einfach nicht mit ihrer Lebenserfahrung, ihrer Berufserfahrung überein. Also Selbstregulierung ist nicht per se schlecht. Es ist dann auch eine ganz andere Debatte zu fragen, ob dann staatliche Regulierung per Definition immer gut ist, weil da haben wir auch viele Beispiele, wo das schief gegangen ist. Also ich würde nicht sagen, dass eine Initiative jetzt einfach schon mal von Anfang an per Definition nichts taugt, weil sie auf Selbstregulierung der Industrie setzt. Das ist mal der erste Punkt. Dann zum zweiten Punkt, dass die Schweiz irrelevant und unglaubwürdig ist. Irrelevant würde ich mich schon noch interessieren, warum das Gefühl ist, dass die Schweiz irrelevant sei. Klar, man kann jetzt nicht wirklich viele Firmen nennen, die im Technologiesektor, gerade im IT-Sektor entstanden sind in der Schweiz, die globale Prominenz oder globale Bedeutung haben, aber es gibt doch erstens eine große Anzahl an Technologie-Startups, es gibt bedeutende Forschungsstandorte globaler Tech-Firmen in der Schweiz, unter anderem wegen den guten Hochschulen. Also das müsstest du meiner Meinung nach schon noch ein bisschen ausführen, warum du das Gefühl hast, die Schweiz ist hier komplett irrelevant, auch was die internationale Positionierung anbelangt, mit einem starken Track Record, wenn es um das Engagement in internationalen Institutionen geht, die Erarbeitung von Normen etc. Also ich habe das Gefühl, die Schweiz könnte hier durchaus eine relevante Rolle spielen. Dann der dritte oder zweieinhalbte Punkt der Unglaubwürdigkeit. Reden wir hier vom Gesetzgeber, da gebe ich dir recht, nicht wirklich einen guten Track Record vorzuweisen hat, wenn es um Netzpolitik geht. Das haben wir auch schon in anderen Episoden besprochen. Reden wir hier von Firmen, die sich die in der Schweiz situiert sind oder hier gegründet wurden, die sich gröbere Fauxpas geleistet haben. Könntest du das noch etwas ausführen?
Ja, also da meinte ich auch ganz klar den Gesetzgeber, aber darauf komme ich später zu sprechen. Nochmal zum Label und zum Whitewashing. Ich finde das durchaus auch nicht schlecht, wenn da Initiativen lanciert werden, aber ich würde jetzt einfach sagen, politische Schweiz macht zuerst deine Hausaufgaben, also in dem Sinne doch Regulierung oder zumindest Anpassung an den EU-Raum first und dann Labeling second. Wir sind ins Hintertreffen geraten, das ist jetzt auch noch die Verbindung zum zweiten Punkt, wir haben in Sachen Netzpolitik wirklich nicht so einen brillanten Leistungsausweis. Wir haben das ja schon in der zweiten Folge schon etwas besprochen. Die Bilanz 2015 bis 2019 des National- und Ständerats. Hier wurde eine ganz klar kommerzielle Agenda der Digitalisierung verfolgt. Siehe Entscheidungen oder eben auch Nicht-Entscheidungen des National- und Ständerats, wie zum Beispiel die Datenschutzgesetzrevision. Da ist immer noch der Stand 1992. Wir haben schon länger darüber gesprochen. Es hat sich jetzt auch seither einiges getan. Es gibt immer noch strittige Punkte und auch sogar Rückschritte. Also wir könnten sogar noch einen Rückschritt haben mit der neuen Revision des Datenschutzgesetzes im Vergleich zu 1992. Also da gibt es Punkte, worüber sich National- und Ständerat sogar in der neuen Zusammensetzung immer noch darüber streiten, ob sie das wirklich so anpassen sollen, dass es EU-kompatibel ist. Profiling, die Verarbeitung von Daten, algorithmusbasiert zu einem bestimmten Profil, ob man da eine ausdrückliche Zustimmung verlangen soll. Und was ich wirklich ganz fatal finde, dass es zwar eine Pflicht gibt, Daten sicher aufzubewahren für Unternehmen, aber diese dann tatsächlich straffrei bleiben sollen. Also dass man die Sanktionen, diesen Artikel, den der Bundesrat formuliert hat, mit einer Buße von maximal 250.000 Franken, dass man diese tatsächlich streichen will, also dass eine Swisscom, die nicht belangt wurde für den Verlust von 800.000 persönlichen Daten, darunter Vorname, Nachname, Wohnadresse, Telefonnummer und Geburtsdatum von Swisscom-Kunden, straffrei bleibt, während eine British Airways von der britischen Datenschutzbehörde, als Großbritannien immer noch ein EU-Land gewesen war, 22 Millionen Pounds bezahlen muss. Und zwar nicht wegen eines Datenlecks, sondern weil sie die Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten hat für die sichere Aufbewahrung von Daten. Aber in der Schweiz gehen Unternehmen straffrei aus. Wie soll die Schweiz da glaubwürdig sein für ein Digital Trust Label, das unter anderem zertifizieren wird, sichere Aufbewahrung von Daten? Erklär mir mal das.
Also, ich sehe schon ein sehr passioniertes Plädoyer gegen die Glaubwürdigkeit der Schweiz als Herausgeberin eines solchen Labels. Nur zwei Punkte. Ich finde es interessant, dass du jetzt die ganzen netzpolitischen Fauxpas des Parlaments der letzten Legislaturperiode unter dem Stichwort wirtschaftsfreundlich subsumiert hast, denn da würde ich fragen, welche Wirtschaft? Das ist überhaupt nicht so, dass die Wirtschaft einfach happy ist mit den netzpolitischen Kompetenzen und Entscheiden des Parlaments.
Die Netzsperren, ich weiß.
Nicht nur die Netzsperren, sondern jetzt auch beim Thema Datenschutz besteht von sehr vielen Wirtschaftsakteuren ein sehr großes Interesse, dass das weiterhin EU-kompatibel sein wird, weil das sonst zu Riesenproblemen führen wird. Also man kann da nicht einfach davon ausgehen, dass das Parlament im Sinne der Wirtschaft entscheidet. Dann der Punkt mit Sicherheitslücken und Datenlecks. Ich möchte jetzt hier auf keinen Fall Swisscom oder andere Firmen in der Schweiz in irgendwelcher Art und Weise verteidigen. Man muss dann im globalen Kontext sehen, dass kein Land es hingekriegt hat, auch die europäischen Staaten trotz GDPR nicht wirklich, dass sich die Sicherheit von Daten bei Firmen massiv verbessert hat. Also wir sehen immer noch mit regelmäßigen Abständen Meldungen über Riesendatenlecks etc. etc. Es ist auch meine Hoffnung, dass unter anderem aufgrund der Regulierungen wir hier entsprechende Vorkehrungen bei den Unternehmen sehen werden. Aber ich denke, wir sind ja noch sehr, sehr am Anfang.
Aber also das ist ja ein junges Gesetz, die DSGVO. Und ich meine, das Problem ist ja, wie so oft, die Rechtsdurchsetzung und die Kompetenzen der Aufsichtsbehörden. Aber je mehr solche Fälle publik werden und je mehr auch eingeklagt wird, und da haben jetzt verschiedene Verbände und Organisationen wie die NOIP von Max Schrems, also die Organisation None of Your Business, schon erfolgreich Klagen durchgeführt. Das ist eine zivilgesellschaftliche Organisation. Also ich glaube, der Lerneffekt ist durchaus da, dass das nachgeprüft wird. Es wurde bei British Airways nachgeprüft und es hat sich herausgestellt, dass Daten unsicher aufbewahrt werden und jederzeit gehackt werden können. Und das finde ich dann schon ein Signal an alle Unternehmen.
Ja, das hoffe ich auch, dass diese Signale ihre Wirkung entfalten werden. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass in Bezug auf die Glaubwürdigkeit eines Labels du vielleicht die Schweiz ein bisschen unterwert und die europäischen Staaten etwas überwert verkaufst. Denn wir können hier zig Länder aufzählen mit einer Geschichte von unethischen Technologien, auch europäische Länder, die weit zurückreicht und die einen größeren Track-Record im Schlechtmachen quasi haben als die Schweiz. Von daher.
Ich habe noch einen anderen Punkt. Und zwar noch nicht das Datenschutzgesetz, sondern reden wir doch mal über den Nachrichtendienst. Wir haben jetzt das Nachrichtendienstgesetz, wir haben das BÜPF-Gesetz, das wurde in der letzten Legislatur verabschiedet. Und man muss schon sagen, im europäischen Vergleich wurde so dem Geheimdienst eigentlich wirklich weitreichende Befugnisse eingeräumt.
Ich bin auch nicht glücklich mit der NDG. Ich kann einfach dazu sagen, dass wir ein Referendum hatten und es wurde haushoch die Gesetzesänderung angenommen. Insofern muss man hier sagen, nicht nur die offizielle Schweiz, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger haben diesen Kompetenzen für den Nachrichtendienst aktiv zugestimmt.
Ich weiß, aber es ist nicht attraktiv, als ein privacy-bewusstes Digitalunternehmen seinen Standort in der Schweiz zu haben. Der Messenger-Dienst Threema und der E-Mail-Dienst Protonmail haben ihren Standort in der Schweiz und konnten sich ausbedingen, dies nicht zu tun, weil ihr Umsatz unter 100 Millionen Franken liegt. Deswegen müssen sie die Vorratsdaten nicht aufbewahren, im Gegensatz zu einer Swisscom. In Deutschland und Österreich gibt es ja ein Verfassungsgericht und beide Verfassungsgerichte haben diese Vorratsdatenspeicherung, die politisch gewollt gewesen war, gekippt. Die Judikative gegen die anderen Gewalten entschieden. In der Schweiz gibt es kein Verfassungsgericht. Wir haben ein Bundesgericht. Da wurde dagegen geklagt von der digitalen Gesellschaft, wie wir wissen. Und das Bundesgericht hat diese Klage abgewiesen, beziehungsweise gesagt, die Vorratsdatenspeicherung ist gerechtfertigt für die gezielte Überwachung bei Verdachtsfällen. Und jetzt wird das weitergezogen nach Straßburg von der digitalen Gesellschaft. Also hier ist eigentlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wie das auch schon IT-Anwalt Martin Steiger gesagt hat, unter Expertenkreisen ist klar, dass die Schweiz, die damit wirbt, einen sicheren Datenhafen zu sein, dass das eigentlich absolut lächerlich ist, weil man eigentlich eben im Vergleich zu anderen europäischen Staaten total im Hintertreffen ist. Das ist mein Punkt.
Gut. Lassen wir den mal so stehen. Das macht allerdings der Idee eines Digital Trust Labels noch lange keinen Abbruch, denn da geht es ja um viel mehr als nur zu sagen, ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region ist ein guter Ort, um eure Daten zu speichern. Ich möchte an dieser Stelle auch kurz darauf hinweisen, dass internationale Großfirmen mehrmals betont haben, dass die Schweiz eben durchaus ein attraktiver Standort beispielsweise für Cloud-Rechenzentren ist, unter anderem wegen der guten Infrastruktur, wegen des stabilen Rechtsrahmens etc.
Oder weil man eben der EU-Gesetzgebung so entgegen kann. Ja, und was ich eben auch noch finde, du hast es ja auch vorher angesprochen, dass die Schweiz jetzt bezüglich KI-Strategie, beziehungsweise sie hat noch keine KI-Strategie, dass eben auf politischer Ebene wurde noch nicht vorgegeben, welche politischen Regeln in diesem Bereich gelten sollen. Jetzt hat eine interdepartementale Arbeitsgruppe der Bundesverwaltung hat einen 115-seitigen, sehr fundierten und auch sehr lesenswerten Bericht geschrieben. Was ich einfach moniere bei diesem Bericht ist, das ist wie oft, also bei diesen Themen ist eine ganz klar privatwirtschaftliche Perspektive wurde da eingenommen, nicht wirklich eine zivilgesellschaftliche Perspektive, also wird eigentlich gar nicht wirklich diskutiert, welche Art von künstlicher Intelligenz oder eben Machine Learning, weil es geht mehrheitlich um Machine Learning-Systeme, soll gefördert werden, was ist wünschenswert, was ist nicht wünschenswert. Predictive Policing und automatisierte Gesichtserkennung wurden gar nicht angesprochen, obwohl das Themen sind, die die Schweiz durchaus beschäftigen. Mhm. Die durchaus angewendet werden, bei den Kantonspolizeien zum Beispiel.
Wo wir uns einig sind, ist, dass der Bericht sehr lesenswert und sehr umfangreich ist. Er deckt 17 Handlungsfelder ab, die wirklich verschiedenste Aspekte gesamtheitlich anschauen, wo könnte künstliche Intelligenz oder Systeme der künstlichen Intelligenz einen Einfluss haben vom Arbeitsmarkt über Gesundheitsdaten bis hin zur Frage, wie sich diese Technologien auswirken können auf den politischen Prozess und die öffentliche Meinungsbildung hin zum Einsatz von automatisierten Entscheidungsmechanismen in der öffentlichen Verwaltung. Dabei hält sich der Bericht, und das ist wahrscheinlich das, was dann bei dir ein bisschen Kritik hervorgerufen hat, er hält sich halt an Grundsätze der Berichterstattung aus der Bundesverwaltung, wenn es um die Regulierung von Technologien geht. Das heißt unter anderem, dass man sich um das Prinzip der Technologieneutralität bemüht und deshalb nicht einzelne Use Cases, wie beispielsweise Gesichtserkennung, explizit herausstreichen möchte. Das hatten wir auch schon bei der Diskussion um die Blockchain-Gesetzgebung gesehen, wo wir gesagt hat, es macht keinen Sinn, jetzt ein spezifisches Gesetz oder eine spezifische Regulierung für eine bestimmte Technologie zu erarbeiten, denn vielleicht ist sie in 6 Monaten obsolet. Und ich finde diesen Ansatz der Technologieneutralität auch gut und richtig.
Aber Gesichtserkennung ist ja keine Technologie. Es geht um Identifizierung, das ist ja auch keine Technologie, sondern ein Aktionsfeld.
Nein, aber der Bericht handelt genau diese Themen ab, indem er sagt, wir müssen uns die Frage stellen, in welchem Kontext, für welche Aufgabe wird eine bestimmte Technologie jetzt oder wird eine bestimmte Implementierung der Technologie eingesetzt, jetzt beispielsweise Gesichtserkennung, dass dann eben Fragen aufgeworfen werden, wer entscheidet über diesen Einsatz, was gibt es für Rekursmöglichkeiten, was sind die Konsequenzen eines solchen Entscheides. Und das sind durchaus Fragen, die der Bericht auch offensiv angeht. Und ich möchte auch noch auf den Kritikpunkt zurückkommen, dass hier nur die privatwirtschaftliche Perspektive eingenommen wird. Das sehe ich überhaupt nicht so. Erstens waren auch Akteure der Zivilgesellschaft beteiligt bei der Erarbeitung des Berichts. Und der Bericht wird nun weitergeführt, weil ganz am Ende des doch langen Textes steht dann auch, okay, das ist jetzt noch nicht alles gewesen zu dem Thema, sondern auf Basis dieses umfassenden Berichts werden strategische Leitlinien erarbeitet. Und dafür gibt es auch ein Gremium, die sogenannte Plattform Tripartit, die neben Vertretern der Bundesverwaltung, Forschungs- und Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammenbringt, um in einem losen Dialog hier weitere Regeln oder Konzepte zu erarbeiten.
Okay. Ja, also ich hätte jetzt einfach gesagt, man müsste da hierarchisch ein bisschen anders vorgehen, weil bei netzpolitischen Fragen wie eben Datenschutzgesetz, dass man da jetzt sich EU-kompatibel macht und gewisse Dinge einfach mal updatet. Dann als nächstes die Strategien und dann über ein Label nachdenken.
Ein weiterer Grundsatz der Technologieregulierung ist neben der Technologieneutralität eben auch der Bottom-up-Ansatz zu sagen. Wir als Verwaltung nehmen nicht für uns in Anspruch, dass wir schon wissen, was alles laufen soll, sondern wir wollen das mal, ein bisschen live sehen und dann weiter entscheiden. Und übrigens
also nichts
auch,
regulieren, was noch nicht eingetreten ist.
Und übrigens auch Menschenrechte oder der besondere Schutz von Menschenrechten und Grundrechten spielt auch eine starke Rolle bei den Entscheidungen des Bundes, welche Technologien wie reguliert werden sollen.
Die EU hat ja auch ein White Paper vor, glaube ich, 2 Wochen dazu verabschiedet, wo sie eben auch das diskutiert haben, Gesichtserkennungstechnologien verbieten oder ein Moratorium einführen, bis man die strittigen Punkte geregelt hat, ja oder nein. Und da wurde einfach gezielt ein wirklich sehr brisantes Thema angesprochen, das wirklich jetzt von allen EU-Staaten von der Strafverfolgungsseite sehr stark gepusht wird. In der Schweiz ist das in dem Sinne noch nicht so ein großes Thema wie zum Beispiel in Deutschland, wie Horst Seehofer angekündigt hat, dass er das in öffentlichen Räumen überall dass er das überall installieren möchte, Gesichtserkennung in Echtzeit. Ich denke aber durchaus, dass es hier Gespräche gibt und das muss man schon auch thematisieren. Also ich meine, ich habe jetzt auch über die Ekin Technology, über dieses türkische Unternehmen mal berichtet, das plant auf den Schweizer Markt zu kommen und hier geht es um Produkte, um Gesichtserkennung, um Nummernscannen, um Geschwindigkeitsmessungen, also um eine Software, die sich im Lichtbalken der Polizeiwagen versteckt und die eigentlich alle diese drei Aktionsfelder in Echtzeit umsetzen kann. Ich denke, das ist schon etwas, das man thematisieren muss, dass es eben durchaus hier Gespräche laufen, auch wenn die rechtlichen Grundlagen überhaupt nicht existieren. Und es gibt ja auch einen Artikel von BuzzFeed, der gezeigt hat, dass auch die Schweiz unter den Intended Markets bei der Gesichtserkennungssoftware Clearview AI auch darunter liegt. Also es ist so ein, das ist ein Marketingmaterial, Broschüre, die geleakt worden ist, die gezeigt hat, dass diese umstrittene Firma, die ja vor allem in den USA für Furore gesorgt hat, auch durchaus plant, auf den europäischen Markt zu expandieren. Und da war auch die Schweiz eingezeichnet. Und ich habe dann nachgefragt bei der Clearview AI Pressesprecherin und die hat mir dann geantwortet, dass es Interessenten gäbe. Es hätte noch keinen Verkauf gegeben, es hätte noch keinen Abschluss gegeben, aber dass da durchaus einiges am Laufen ist. Und ich finde, wenn wir jetzt hier zu lange zuwarten und hier keine Richtlinien vorgeben und auch benennen, was möglich sein soll in den nächsten Jahren, dann denke ich, ist die Schweiz einfach viel zu langsam bei diesem Thema.
Aber genau hier könnte ja diese Idee eines Digital Trust Labels sehr, sehr spannend sein und einen interessanten Nebeneffekt haben, nämlich, dass wir über genau diese Fragen, die du jetzt angesprochen hast, dass diese ins Scheinwerferlicht gerückt werden, dass wir überhaupt mal über diese Problematiken sprechen, denn die meisten Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind darauf zurückzuführen, dass halt jemand auf mittlerer oder halbhoher Verwaltungsstufe oder Unternehmensstufe mal gesagt hat, ich schaffe jetzt mal eine Technologie an, ich kaufe jetzt mal ein Produkt ein und dann wird das eingesetzt. Und die Idee zu sagen, wir machen jetzt ein Trust-Label, kann ja auch dazu führen, dass wir eine breitere Diskussion über die gesellschaftlichen Konsequenzen von Technologien führen und deshalb genau solche Fragen überhaupt erstmal kritisch diskutieren und dann im Rahmen der Diskussion vielleicht auch merken, okay, hier braucht es eventuell wirklich neue Regeln, weil sonst einfach ein wildes Chaos herrscht oder wir finden vielleicht auch Bereiche, die ein bisschen weniger bedenklich sind, wo man dann vorwärts machen kann.
Ich denke, so ein Digital Trust-Label, das gilt ja dann wiederum, forciert vor allem auf die Schweizer Unternehmen, was die Schweizer Unternehmen tun und lassen sollen oder was internationale Themen tun und lassen sollen. Und wenn dann hier die ganze politische Justizkomponente ausgeklammert wird, also eben welche Produkte darf dann eine Polizei einkaufen, welche nicht, was wird da eingesetzt, darf sie Gesichtserkennungssoftware anwenden oder nicht? Weiß sie überhaupt, wie diese Software funktioniert? Das finde ich eben das muss Thema der ganzen Diskussion sein und das darf man nicht dann einfach dann auf ein Gremium hinauslagen, das ein Digital Trust Label herausgeben will, weil ich glaube nicht, dass sie dann sich mit diesen Fragen der Strafverfolgung auseinandersetzt. Also eben da erwarte ich eine kohärente Strategie auf Bundesebene, dass man dann weiter hinunterbrechen kann auf die Digitalwirtschaft.
Einverstanden, aber ich denke, dass das einerseits durch den Aktionsplan der Strategie Digitale Schweiz bis zu einem bestimmten Grad gegeben ist, der übrigens auch dann diesen Bericht, den wir angesprochen haben, angestoßen hat. Also das ist ein Ergebnis insofern der Schweizer Digitalstrategie. Und nochmal, ich denke, dass das Label vielleicht einen Beitrag liefern kann zu einem breiteren Bewusstsein der Wirtschaft, Gesellschaft, auch Politik, dass Fragen der Ethik beim Einsatz und der Entwicklung von Technologie wichtig sind.
Ich bin immer noch skeptisch, vor allem wenn ich anschaue, welches die Pilotunternehmen sind, die dieses Digital Trust Label als erstes anwenden sollen. Zum Beispiel die SBB, da wurde von SRF ja publiziert zur sehr invasiven Datensammlung und auch zu sehr unkontrollierten Datensammlung. Da sind auch andere Unternehmen dabei, wie zum Beispiel Booking.com, also ein internationales Reisebuchungsportal. Auch da, wenn man die Seite besucht, ist teilweise schon sehr fragwürdig, was alles mit diesen Daten passiert. Ich habe mir die Datenschutzerklärung angeschaut, dann gehen die persönlichen Daten weiter zu allen möglichen Ad-Tech-Werbefirmen und so weiter. Aber eben, das kann sich jetzt alles ändern, wenn dann dieses Digital Trust Label solide und umsetzungsfähig ist.
Ja, das Ganze soll sicher kritisch begleitet werden, aber vielleicht einfach als Abschluss auf einer positive Note. Ich würde die Schweiz für die Schweiz hier nicht zu klein machen. Wir haben neben den guten Hochschulen doch auch einige Technologiefirmen oder Firmen, die mit Technologiefirmen zusammenarbeiten, die einen Beitrag leisten können. Und von daher, denke ich, sollten wir diese Entwicklung sehr gespannt verfolgen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die vierte Ausgabe des Republik Tech Podcasts zum Thema digitale Ethik und dem Schweizer Versuch, ein Digital Trust Label zu etablieren.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.